Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal im Mittelpunkt das dritte Kapitel des alttestamentlichen Buches Rut. Auf die ersten drei Verse dieses Kapitels bin ich allerdings schon in der letzten Sendung eingegangen. Dazu gab's eine Menge Hintergrundinformationen zu der sogenannten Schwagerehe und zur Beschaffenheit einer Tenne im alten Israel. Als Schwagerehe wird die Sitte bezeichnet, dass der Bruder eines kinderlos verstorbenen Mannes dessen Witwe heiraten musste. Die Schwagerehe war damit eine Schutzbestimmung zugunsten der Frau, diente aber auch dazu, dass ein Nachkomme für den Fortbestand der Familie sorgen konnte. Um die Beschaffenheit einer Tenne im alten Israel ging es allein deshalb, weil die Ereignisse, die in Kapitel 3 des Buches Rut geschildert werden, auf der Tenne stattfinden. Dabei handelt es sich um einen kreisförmigen Platz, meistens auf einem Hügel gelegen, auf dem das Getreide gedroschen wurde. Nach getaner Arbeit wurde dort gefeiert und dort legten sich die Männer auch zum Schlafen nieder, um das Korn vor Diebstahl zu schützen. Soweit kurz gefasst die wichtigsten Hintergrundinformationen aus der letzten Sendung. Die Schwiegermutter von Ruth, Noomi, kann es nicht länger mit ansehen, wie zögerlich Ruth auf die freundlichen Liebesbekundungen des Landbesitzers Boas eingeht. Ihm sind die Hände gebunden, weil er mit Ruth weitläufig verwandt und von Rechts wegen einer ihrer sogenannten Löser ist. Wenn aus der entstandenen Freundschaft zwischen Ruth und Boas noch etwas werden soll, dann muss Ruth als verwitwete Frau die Initiative ergreifen. Sie muss Boas dazu auffordern, als Löser aktiv zu werden und sie zu heiraten. Einer echten Liebesheirat steht trotzdem nichts im Wege. Deshalb hat Noomi ihre Schwiegertochter aufgefordert, ein Bad zu nehmen, ein wohlriechendes Öl aufzutragen, sich ein schickes Kleid anzuziehen und mit Boas nach dem Fest bei der Tenne Klartext zu reden. Diese Aufforderung, endlich für klare Verhältnisse zu sorgen, damit der Löser auch wirklich als Löser tätig werden kann, das ist für mich zum Bild dafür geworden, was Menschen tun müssen, wenn sie Jesus Christus als Erlöser annehmen wollen. Sie müssen zu ihm hingehen, ihm reinen Wein einschenken und ihn darum bitten, als Erlöser für sie tätig zu werden. Auf Dauer bringt es nichts, einfach nur zu wissen, dass es da einen Erlöser gibt, der einem, wenn man es denn wollte, die Sünden vergeben könnte, sondern man muss dieses Angebot auch annehmen. Ich werde es nie vergessen, wie mich nach einer Evangelisationsveranstaltung ein junger Mann ansprach, den ich ein paar Monate zuvor an einer Schule kennengelernt hatte, als ich dort einen Gastvortrag hielt. Er leitete eine Art Schülerbibelkreis und war nun mit einigen Mitschülern gekommen, um sich bei mir einen Rat zu holen. »Worum geht's denn?«, wollte ich wissen. »Nun ja«, druckste er herum, »wir sind mit einem Freund hierher gekommen, in der Hoffnung, dass er sich bekehrt. Wir dachten, eine solche Evangelisation wäre doch eine gute Gelegenheit. Aber nichts ist geschehen. Können Sie nicht mal mit ihm reden?« Ich ging mit ihm zu einem munteren Häufchen junger Leute, und er stellte mir auch jenen Kameraden vor, der angeblich partout nicht Christ werden wollte. Ich fragte ihn, wie ihm mein Vortrag gefallen habe und ob die Bibel für ihn ein vertrauenswürdiges Buch sei. »Ja, klar glaube ich der Bibel, sie ist Gottes Wort«, lautete zu meiner Überraschung die Antwort. »Und wie steht's mit dem biblischen Bericht über die Sintflut?«, bohrte ich weiter und war mir ziemlich sicher, dass gleich eine lebhafte Debatte darüber ausbrechen würde. Doch nichts dergleichen. Mein Gegenüber erzählte mir, dass er den Bericht über die Sintflut für absolut glaubwürdig halte. Nach einigem Hin und Her fragte ich ihn schließlich, »Und wie steht's mit Jesus Christus? Glaubst du daran, dass er vor rund 2000 Jahren in Gestalt eines kleinen Kindes auf die Welt gekommen ist, um später als Erwachsener für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben?« Auch in diesem Fall kam von dem jungen Mann die glaubhafte Bestätigung, dass er die biblischen Berichte darüber, in diesem Fall also die Evangelien, für absolut vertrauenswürdig halte. Ich war wirklich ratlos. In Gedanken ging ich die einzelnen Lektionen eines Handbuchs für Evangelisation durch, das zu Hause in meinem Bücherregal stand. Aber dass darin ein solcher Fall geschildert wurde, daran konnte ich mich absolut nicht erinnern. In meiner Hilflosigkeit schaute ich meinem Gesprächspartner tief in die Augen und sagte einfach mit fester Stimme, »Wenn du an all das glaubst, was hindert dich daran, Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser anzunehmen? Such dir irgendeine stille Ecke und sprich mit ihm. Sag ihm, dass du ihm nachfolgen willst.« Und, was soll ich sagen, genau das hat der junge Mann nur wenige Minuten später auch getan. Bisher hatten alle Christen, mit denen er Kontakt hatte, es schlichtweg versäumt, ihn darauf hinzuweisen, dass eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus notwendig ist. Alle wollten nur mit ihm über den Glauben reden und diskutieren. Doch nun war er endlich an dem Punkt angekommen, an dem er selbst beten konnte: »Herr Jesus Christus, ich möchte dein Angebot, mich von meiner Schuld zu erlösen, annehmen.« Was da am Rande dieser Evangelisationsveranstaltung mit einem jungen Mann passierte, geschah auf eine sehr irdische Art und Weise auch zwischen Ruth und ihrem Löser Boas. Sie musste sich endlich dazu durchringen, ihm zu sagen, »Jawohl, ich möchte, dass du als mein Löser aktiv wirst.« Die Liebesgeschichte von Ruth und Boas, die gleichzeitig eine Erlösergeschichte ist, wird deshalb von den meisten Bibelauslegern als ein Hinweis auf die Erlösung durch Jesus Christus angesehen. Und ich bitte Sie zu beachten, dass in beiden Fällen eine große Portion Liebe mit im Spiel ist. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu, dem dritten Kapitel des Buches Ruth. Naomi also hat ihre Schwiegertochter aufgefordert, ein Bad zu nehmen und sich fein herzurichten. Dann soll sie am Abend zum Dreschplatz gehen, der sogenannten Tenne, wo sich Boas nach getaner Arbeit und einem kleinen Fest zum Schlafen niederlegen wird. Des Weiteren rät Naomi ihrer Schwiegertochter, ich lese ab Vers 4, »Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst.« Sie sprach zu ihr, »Alles, was du mir sagst, will ich tun.« Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Was Naomi ihrer Schwiegertochter vorschlägt, ist in keiner Weise frivol oder gar unanständig, wie manchmal gemutmaßt wird. Schließlich ist der Dreschplatz, an dem sich Boas zum Schlafen niederlegen wird, ein öffentlicher Ort, an dem sich auch die Erntearbeiter und ihre Familien aufhalten. Dort soll Ruth, wenn Boas eingeschlafen ist, am Fußende unter seine Decke schlüpfen. Damit soll sie ihm signalisieren, »Ich begebe mich in deine Obhut. Du bist mein Löser. Ich liebe dich und ich vertraue dir. Lass uns ein Paar werden.« Mindestens teilweise scheint das unter die Decke schlüpfen ein Ritual zu sein, denn in Vers 9 wird Ruth mit den Worten zitiert, »Breite den Zipfel deines Gewands über deine Magd, denn du bist der Löser.« Andere Bibelübersetzungen geben diesen Satz vollkommen zurecht folgendermaßen wieder, »Breite deine Decke über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten wirst.« Doch ganz gleich, ob es sich um ein durch und durch festgelegtes Ritual handelt oder nicht, wie sich Ruth ans Fußende von Boas legen soll, das erinnert mich irgendwie an ein kleines Kind, das mitten in der Nacht aufsteht und heimlich in das Bett seiner Eltern schlüpft. Zunächst schlafen Mama und Papa so fest, dass sie nichts davon mitbekommen. Doch auf einmal wundert sich einer von den beiden im Halbschlaf, dass da irgendetwas Warmes am Fußende liegt, was da eigentlich nicht hingehört. Ob Naomis Plan für ihre Schwiegertochter wohl aufgehen wird? In den Versen 7-9 wird berichtet, »Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge, und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf, legte sich hin. Als es nun Mitternacht war, erschrak der Mann und beugte sich vor, und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, »Wer bist du?« Sie antwortete, Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Ich stelle mir vor, wie Boas völlig ermüdet von der Arbeit und dem gemeinsamen Feiern zunächst in einen tiefen Schlaf gefallen ist. Doch dann wurde ihm irgendwie kühl, weil die Decke an seinem Oberkörper scheinbar immer kürzer wurde. Seltsamerweise ließ sie sich auch nicht nach oben ziehen. Im Halbschlaf richtete er sich auf, dachte vielleicht, dass er selbst auf der Decke draufliegen würde, und merkte plötzlich, dass sich da jemand an seinem Fußende befand. »Gestatten, Ruth, deine Magd, ich begebe mich hiermit offiziell in deine Obhut. Du bist mein Löser. Ich liebe dich und ich vertraue dir. Lass uns ein Paar werden.« Ein überaus origineller Heiratsantrag, nicht wahr? Doch Boas scheint gar nicht so überrascht zu sein. Vers 10. Er aber sprach, »Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen.« Hier erfahren wir nun zum ersten Mal, dass Boas offenbar schon zu den etwas reiferen Semestern gehört. Er bringt seine Freude darüber zum Ausdruck, dass sie seine Liebe und seine redlichen Absichten offenbar erwidert. So wie er stets behutsam mit ihr umgegangen ist, immer darauf bedacht, sie durch die Wohltaten, die er ihr zukommen ließ, nicht zu beschämen, so hat sie mit keinem Gedanken je in Erwägung gezogen, Boas dazu zu zwingen, seine Verpflichtung als Löser wahrzunehmen. Dieser Sachverhalt erinnert mich natürlich an die große Erlösungsgeschichte aus dem Neuen Testament. Da heißt es, »Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.« Gottes Liebe zu den Menschen ist eine Liebe ohne jegliche Hintergedanken. Eine durch und durch freiwillige Liebe. Freiwillig ist auch Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben. Nun kommt es darauf an, dass wir Gottes Liebe erwidern und Jesus Christus als Erlöser annehmen. Ohne Hintergedanken, ohne darüber nachzudenken, ob sich das irgendwie rechnet. Einfach aus Liebe. Die Art und Weise, wie Ruth das Gespräch mit ihrem geliebten Boas sucht, wirkt zumindest auf uns heute eher ungewöhnlich. Wie vorhin schon gesagt, vermuten manche Bibelleser sogar etwas Frivoles hinter dem biblischen Bericht über den nächtlichen Gesprächstermin, den Ruth wahrnimmt. Der 11. Vers spricht jedoch dagegen, denn Boas sagt zu Ruth, »Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun.« Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Dass Ruth bei den Bewohnern Bethlehems als eine tugendsame Frau gilt, hängt einerseits wohl damit zusammen, dass sie nicht versucht hat, den jungen Männern schöne Augen zu machen. Wahrscheinlich hat es aber auch damit zu tun, dass sie als Moabiterin ihren Götzenglauben abgelegt und sich dem Gott Israel zugewandt hatte. Denn normalerweise wurden die Moabiter von den Israeliten gemieden und durften auch nicht der Gemeinde der Israeliten beitreten. Doch im Fall der moabitischen Schönheit namens Ruth fanden nicht einmal die stadtbekannten Klatschbasen einen Anlass, um über sie zu lästern. Vers 12. Auf einmal äußert Boas doch Bedenken, was den Wunsch Ruths angeht, ihn zu heiraten. Er sagt zu ihr, »Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich.« Wie heißt es sonst immer so schön, Liebe macht blind. Boas dagegen hat offenbar mit klarem Verstand recherchiert, ob es da nicht noch einen anderen Mann gibt, der mit Ruth enger verwandt ist als er. Denn diesem Mann müsste er gegebenenfalls den Vortritt lassen. Mit ihm über Ruth gesprochen hat er offensichtlich aber noch nicht. Denn stellen Sie sich vor, Boas hätte mit ihm verhandelt und dann wäre Ruth gekommen und hätte zu ihm gesagt, »Moment mal, Boas, was geht denn hier vor? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dich heiraten will. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber du bist mir ein paar Jährchen zu alt.« Diese mögliche Blamage hat sich Boas erspart. Aber nun, nachdem Ruth ihre Liebe zu ihm so deutlich bekundet hat, muss Boas mit dem anderen Mann, der ebenfalls als Löser in Frage kommt, sprechen. Natürlich nicht sofort auf der Stelle, denn erst einmal wird geschlafen. Vers 13. Boas schlägt Ruth vor, bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er's tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Dass Ruth bei ihrem Boas bleiben darf, darüber können manche Sittenwächter nur den Kopf schütteln. Aber keine Sorge, wie vorhin schon erwähnt, ist die Tenne, also der Dreschplatz, ein öffentlicher Ort, an dem eine größere Anzahl von Leuten übernachten. Außerdem wäre der Weg zurück nach Bethlehem mitten in der Nacht möglicherweise ziemlich gefährlich gewesen. Ganz vom Anfang des Buches Ruth wissen wir nämlich, dass sich die Geschichte zur Zeit der alttestamentlichen Richter zugetragen hat. Und das war eine Zeit, so eine Bemerkung im Richterbuch, in der sich auf abgeschiedenen Wegen und des Nachts manchmal Gauner herumtrieben, so dass brave Bürger teilweise lieber querfeld eingingen. Vers 14. Und sie, Ruth, schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Und er dachte, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. War es Boas vielleicht doch ein wenig unangenehm, dass eine Frau über Nacht bei ihm blieb? Weil direkt um den Dreschplatz herum eigentlich nur Männer übernachteten, um das gedroschene Getreide vor Diebstahl zu schützen? Oder hatte Boas Angst, dass irgendein Beobachter mit dem anderen Mann Kontakt aufnehmen könnte, der als Löser für Ruth ebenfalls in Frage kam? Nun, der nachfolgende Vers deutet darauf hin, dass die zweite Möglichkeit die wahrscheinlichere ist. Denn Boas macht sich zusammen mit Ruth auf, um die Stadt noch im Morgengrauen zu erreichen. Wie es auch sei, auf jeden Fall gibt Boas seiner Liebsten ein großzügiges Geschenk mit auf den Weg. Sozusagen mit besten Grüßen an die Frau Schwiegermutter. Weiter ab Vers 15. Und er sprach, nimm das Tuch, das du umhast, und halt es auf. Und sie hielt es ihm hin. Und er maß 6 Maß Gerste hinein und lud ihr's auf. Und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter. Die sprach, wie steht's mit dir, meine Tochter? Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte. Wie steht's mit dir, meine Tochter? Fragt Noomi, als Ruth nach Hause kommt. Neugierig ist Noomi selbstverständlich nicht, nein, aber sie will Bescheid wissen, ob denn alles geklappt hat. Schließlich war sie es gewesen, die ihre Schwiegertochter mit guten Ratschlägen versorgt und sie dann fast zur Tür hinausgeschoben hatte. Weiter ab Vers 17. Und Ruth sprach, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Der letzte Vers lässt erahnen, dass Ruth aufgeregt und auch ein bisschen unsicher ist. Dass Boas sie lieb hat, daran zweifelt sie nicht. Aber wenn dieser andere Mann, der enger mit ihr verwandt ist als Boas, wenn dieser Mann darauf bestehen sollte, seine Pflichten als Löser wahrzunehmen, was dann? Noomi versucht sie zu beruhigen, denn offenbar kennt sie Boas als einen ehrenwerten und zuverlässigen Mann. Zu Ruth sagt sie sinngemäß, dieser Mann wird nicht ruhen, bis alles unter Dach und Fach ist. Du kannst dich ganz beruhigt in deinen Schaukelstuhl setzen und abwarten, was passiert. Denn er ist jetzt am Zug. Er muss sich als dein Löser erweisen. Tja, und an dieser Stelle kann ich nicht anders, als noch einmal auf die Erlösung durch Jesus Christus hinzuweisen. Wenn ich ihn darum bitte, mein Erlöser zu sein, dann kann ich mich anschließend, natürlich bildlich gesprochen, ebenfalls in meinem Schaukelstuhl zurücklehnen. Will sagen, er hat durch seinen Tod am Kreuz bereits für meine Erlösung gesorgt. Ich selbst kann und soll dem nichts hinzufügen. Denn was immer ich auch tue, mit meinen Taten kann ich mir nicht den Himmel verdienen. Im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, das im Johannesevangelium Kapitel 17 wiedergegeben wird, spricht Jesus zu seinem Vater im Himmel: Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und am Kreuz sterbend hat Jesus gesagt: Es ist vollbracht. Das heißt doch, wie ich eben schon gesagt habe, ich kann und soll dem nichts hinzufügen. Für meine und natürlich auch für ihre Erlösung ist allein Jesus zuständig. Wir brauchen ihm nur zu sagen, dass wir ihn als Erlöser annehmen. Bevor Boas für seine geliebte Ruth zum Löser wird, muss er erst noch mit dem Mann sprechen, der mit ihr enger verwandt ist als er selbst. Und während dieses Gesprächs stellt sich heraus, dass außer der großen Liebe auch finanzielle Interessen mit im Spiel sind. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.